Herzlich willkommen zum Consumcast. Das ist der zweimonatliche Pod- und Videocast vom Zürcher Presseverein und der Zürcher PR-Gesellschaft. Am Mikrofon ist Reto Lipp. Mein heutiger Gast war früher Journalist, Chefredaktor, Herausgeber vom Nachrichtenmagazin Facts, dann 6 Jahre lang in der Konzernleitung von Tamedia, dann auch Chefredaktor des Fachmagazins Journalistin. Und er schreibt natürlich jede Woche eine Medienkolumne für die Weltwoche. Herzlich willkommen, Kurt Zimmermann, bei uns. Kurt Zimmermann, am vergangenen Communication Summit, der da wieder mal in Präsenz stattgefunden hat, dann sind wir auf diesen Podcast mit dir zu sprechen gekommen und da hat jemand gesagt, aha, der Kurt Zimmermann, das ist der große Zyniker der Medienbranche. Siehst du dich so?
Ja, ich glaube, jeder, der in der Medienbranche tätig ist, hat eine gewisse Dosis an Zynismus.
Also das heißt, 40 Jahre in der Medienbranche besteht man nicht ohne Zynismus.
Ja, ich glaube, da hast du schon recht.
Weil ich bin jetzt auch im 40. Jahr, da muss ich mir wirklich auch langsam den Zynismus ein bisschen angewöhnen. Du schreibst eine medienkritische Kolumne immer in der Weltwoche. Will eigentlich Medienkritik heute noch jemand lesen?
Ja, ich glaube, es ist vielleicht wichtiger als je. Allerdings hat die Medienkritik wirklich ein Existenzproblem. Mhm. Was man sehen muss, oder der Zugang zur Welt ist für normale Bürger eigentlich fast ausschließlich über Massenmedien möglich. Das heißt, die Massenmedien sind, wie die Engländer sagen, sind ein Gatekeeper. Also sie kontrollieren und steuern eigentlich die Information. Sie sagen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Sie können Informationen pushen, sie können Informationen auch verschweigen. Das heißt, sie haben eine relativ wichtige gesellschaftliche Funktion und darum, glaube ich, ist es schon wichtig, dass die eine gewisse Überwachung bekommen.
Aber ist diese Funktion unwichtiger geworden? Weil heute kann ja jedermann Journalist sein, jeder kann einen Blog machen, jeder kann Social Media machen, jeder ist auf Twitter. Also ist die Funktion der Journalisten nicht viel unwichtiger geworden in den letzten 20 Jahren?
Sie ist graduell unwichtiger geworden. Das stimmt, weil die Informationsmenge natürlich enorm explodiert ist. Andererseits kann man auch sagen, hat das ihre Funktion in gewissem Sinn gestärkt, weil so das Sortieren, das Ordnen, das Gewichten auch eine gewisse substanzielle Leistung ist, die früher nicht so gefragt
war. Das ist wichtiger geworden, weil in dieser irrsinnigen Informationsflut man eigentlich gar nicht mehr den Durchblick hat, wenn man nicht das vororganisiert bekommt, durch die Journalisten zum Beispiel.
Ja, ich mag das Wort einordnen, das die Journalisten so gerne gebrauchen. Ich mag dieses Wort nicht so gerne, weil es so eine Art, einen bürokratischen Unterton hat. Aber es geht natürlich schon ein bisschen darum, es geht eigentlich um eine gewisse Vorsortierung. Mhm. Das ist wie im Gemüsegeschäft. Mhm. Ich meine, da werden auch die Spinate und die Salate ein bisschen vorsortiert.
Ich hatte eben kürzlich hier am Mikrofon den Chefredaktor der Medienwoche, die ja eingestellt worden ist. Und er hat gesagt, es gibt keine Perspektiven mehr für den Medienjournalismus. Die Leute lesen das nicht mehr. Wie ist deine Erfahrung?
Nein, meine Erfahrung ist eigentlich sehr gegenteilig. Ich bin ja ein Dinosaurier. Ich bin ja praktisch der einzige Medienjournalist der Schweiz, der regelmäßig jede Woche publiziert. Und ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, wie groß die Resonanz ist. Weil ich glaube, oder die Leute beschäftigen sich, da gibt es Umfragen, die Leute beschäftigen sich 7 bis 8 Stunden pro Tag mit den Medien. Es ist neben dem Schlafen und der Arbeit ihre Hauptbeschäftigung. Mhm. Das heißt, die Leute sind natürlich schon interessiert an dem, was einen Drittel ihrer täglichen Zeit ausmacht. Mhm.
Und du bist ja in diesen Kolumnen auch immer sehr kritisch gegenüber Journalisten auch. Also du warst ja selbst einer, also auch kritisch gegenüber den eigenen Berufsstand. Du hast zum Beispiel gesagt in einem Interview, der Journalismus habe sich zum Unguten verändert in den letzten Jahren. Wieso das?
Ja, ich glaube, der Journalismus war früher besser. Allerdings, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir das Wort...
Ist das einfach, weil wir zwei alte Männer sind und ein bisschen die Vergangenheit rosa sehen?
Nein, ich mache jetzt einen historischen Exkurs.
Das ist immer gut.
Wenn ich sage, der Journalismus war früher besser, glaube ich, muss man aufpassen, wie man das Wort früher definiert. Also ich denke, die besten Zeiten, die der Schweizer Journalismus erlebt hat, war so zwischen 1980 und 2010. Es war die Zeit, dass der Journalismus sehr offen war. Es war eine sehr lebendige Debatte. Man setzte sich auseinander. Man war ideologisch nicht sehr fixiert. Ich glaube, es war rein journalistisch betrachtet die lebendigste und eigentlich die goldene Phase des Journalismus. Vorher, nur ganz kurz, vorher hatten wir die Parteipresse. Das war ein ideologisierter Journalismus. Nachher, heute wiederum, haben wir etwas Ähnliches. Wir haben auch wieder eine sehr stark politisierte und ideologisierte journalistische Szene.
Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, es war einfach die goldige Zeit, weil die Einnahmen damals so wahnsinnig gesprudelt haben. Aber nicht unbedingt, weil die Qualität der Journalisten so gut war. Ich würde jetzt behaupten, die Qualität der Journalisten ist heute viel, viel höher. Sie sind besser ausgebildet, sie wissen mehr, sie können mit Technologie mehr umgehen. Ich glaube auch, dass sie gar nicht so ideologisch geprägt sind. Aber die Arbeitsbedingungen sind natürlich damals viel besser gewesen, weil du schreibst es auch immer in deiner Kolumne. Damals konnte man einfach in der Inserateabteilung da sitzen und die Millionen sprudelten einfach ohne irgendeine Anstrengung. Heute ist das ganz anders. Heute ist das viel härter geworden, ökonomisch härter.
Ich glaube, der entscheidende Wandel ist natürlich durch das Internet gekommen. Und dies hat den klassischen Journalismus, ich glaube, nicht im Positiven beeinflusst, sondern es ist ein Faktor sehr wichtig geworden, den man vorher in diesem Maß nicht kannte. Das ist der Faktor Tempo.
Genau.
Oder früher, zu meiner Jugendzeit, wenn etwas Außerordentliches passierte, wusste man, du musst als Journalist jetzt aufs Tempo drücken. Dann haben Zeitungen ein sogenanntes Extrablatt herausgebracht. Zum Beispiel, Golfkrieg hat begonnen, Extrablatt.
Aber das Extrablatt kriegen immer noch 3-4-5 Stunden.
Klar, immer noch Zeit. Immer. Man hat gesagt, jetzt passiert's. Genau. Ja. Extrablatt, ja. Attentat auf John F. Kennedy, Extrablatt. Ja. Die heutigen Journalisten, die publizieren jede Stunde ein Extrablatt.
Genau, und es muss immer sofort
über. Es muss sofort da sein.
Und das, glaube ich, ist der Punkt, warum viele Fehler entstehen. Nicht aus böser Absicht, sondern weil die Leute müssen sofort etwas rausbringen. Zum Beispiel auch am Radio, da muss man sofort etwas erzählen. Und man kann nicht warten, bis die Nachrichten eine halbe Stunde sind, sondern man muss sofort live gehen. Und da entstehen dann viele Fehler, weil das Ganze ist nicht reflektiert, das Ganze wird einfach so rausgelassen und da entstehen dann die groben Fehler.
Ja, und ich glaube, weißt du, der Druck auf Geschwindigkeit und auf Tempo hat auch eine politische Komponente. Mhm. Es führt zu einer Art Mainstream-Denken. Also, zu den goldenen Zeiten, die wir beschrieben haben, konntest du als Journalist auch mal im Stuhl zurücksinken und sagen, wie ist jetzt diese Sache genau?
Da mache ich jetzt gar nichts.
Hast du gesagt, okay, jetzt in den nächsten 2-3 Tagen treffe ich 5-6 Leute, die etwas von dieser Sache verstehen. Ich unterhalte mich mit denen und wenn ich mich kundig gemacht habe, dann schreibe ich einen Artikel zu diesem Thema. Heute
geht das nicht mehr.
Wenn ich das einem jungen Journalisten erzähle, der denkt, ich bin ein Zombie. Der sagt, und hallo, nach einer halben Stunde muss die Geschichte raus. Sonst sind die anderen Jungs schneller als wir.
Genau. Und wenn die anderen etwas gemacht haben, müssen wir dringend auch noch nachziehen und auch noch etwas machen. Man kann sich von diesem gewissen Druck dann nicht mehr irgendwie absondern.
Ja, und weißt du, und es führt natürlich dazu, dass es sehr schwierig wird, eine Gegenmeinung zu formulieren. Es muss alles schnell raus, dann zu sagen, halt, das hinterfragen wir jetzt zuerst mal. Stimmt das wirklich? Oder gibt es da kritische Fragen, die wir zuerst stellen müssen? Das ist unter diesem Druck sehr, sehr schwierig geworden. Und ich glaube, das Phänomen der sogenannten Mainstream-Medien, das überall beklagt wird, hat viel damit zu tun, dass du einfach nicht mehr die Zeit zur Reflexion bekommst als junger Journalist.
Du rennst dann mit allen zusammen, der Lemming-Effekt.
Ja, weißt du, es ist einfacher, mit der Masse zu rennen, als gegen die Masse zu rennen. Wenn du gegen die Masse rennst, musst du einen viel höheren Aufwand betreiben, intellektuell, als wenn du mit der Masse rennst. Das merkt man schon heute.
Weil du hast einen Satz gesagt, den finde ich auch ganz schön. Der Journalismus hat sich durch das Internet schleichend von der Informationsvermittlung in eine Art Zirkusveranstaltung verwandelt und wir haben das eigentlich gar nicht so richtig bemerkt.
Ja, es hat natürlich zwei Seiten. Ich meine, früher, zu Zeiten der bedruckten Zellulose, hatte ein Journalist keine Ahnung, ob seine Artikel gelesen, geschätzt oder abgelehnt würden. Es gab ein paar Leserbriefe, aber
eigentlich kein Feedback.
Leserbriefe waren eigentlich der einzige Feedback, den du einigermaßen systematisieren konntest. Dann, mit der Online-Welt, sind die Journalisten in eine völlig andere sportliche Situation geraten, indem sie sekundenschnell nachvollziehen und überprüfen konnten, wird meine Story gelesen oder wird sie nicht gelesen. Das hat den Journalismus natürlich gewaltig verändert, weil Resonanz war eigentlich nie ein Faktor. Man hat geschrieben, was man selber für richtig hielt und nicht, was das Publikum für richtig hielt.
Und jetzt bekommt man plötzlich Feedback vom Publikum.
Und jetzt stell dir vor, du schreibst eine Story über Bundesrat Alain Berset. Donnernder Applaus beim Publikum. Wirst du morgen das Gegenteil schreiben?
Kaum. Gar nicht mehr möglich.
Kaum, ja.
Ja. Aber jetzt vielleicht doch noch, vielleicht ist auch die Perspektive ein bisschen, wir vergolden ein bisschen die Vergangenheit, weil ich erinnere mich dann, als du Chefredaktor von Facts warst, da war das Fact schon auch ziemlich bunt, ziemlich auf Unterhaltung, ziemlich nicht so wahnsinnig inhaltsbezogen, sondern auf Wirkung. Das war doch im Prinzip einfach das gedruckte Online-Portal zum Beispiel. Das gedruckte, sagen wir mal, Watson, so etwas Ähnliches.
Ja, ich sage ja nicht, dass der Journalismus früher seriöser war.
Okay.
Ich sage nur, er war in gewissem Sinne nachdenklicher und vielleicht...
Bildgetrieben auch.
Ja, ich sage aber nicht, dass früher keine Fehlleistungen passiert wären. Im Gegenteil, also wir haben alle unsere Böcke geschossen, genauso wie heute. Wir haben einfach die Böcke möglicherweise mit etwas Verzögerung geschossen.
Das ist wahr. Heute bekommt man die Böcke dann auch wieder um die Ohren geworfen, eben in den sozialen Medien, auf Twitter und so weiter. Reden wir noch von internen Problemen, weil du warst ja lange Zeit bei Tamedia, jetzt heißt das Ganze ja TX Group. Der Verlag hat wieder einen Sexskandal. Wie machohaft ist eigentlich die Medienbranche damals gewesen? In diesen goldenen Zeiten?
Ich glaube, sie war nicht sehr machohaft. Es war etwas anderes.
Aber Frauen gab es nicht so viel. Und jedenfalls nicht auf der Politikredaktion oder auf der Wirtschaftsredaktion.
Doch, es gab recht viele Frauen, aber die Frauen waren anders. Die haben zurückgehauen.
Ach so.
Die haben da, wenn du eine blöde Bemerkung
gegenüber... Die haben gegenüber, intern zurückgehauen, aber nicht extern. Heute hauen sie extern zurück.
Wenn du damals eine dumme Bemerkung gegenüber einer Frau gemacht hast, hat sie gesagt, du halt den Mund, du Schlappschwanz. Mhm. Heute sagen sie das nicht mehr. Heute unterschreiben sie eine Petition.
Oder gehen zum Spiegel und packen da aus.
Oder, ja.
Zum Beispiel. Genau. Aber jetzt gerade, also wenn ich jetzt lese, also der Chefredaktor des Magazins, also das Magazin gilt ja quasi als die Vorfront der Progressivität. Und dann liest man so, der Mann geht hin und macht Hakenkreuze aufs Manuskript einer deutschen Journalistin. Wenn ich sowas höre, dann denke ich, Was ist da eigentlich los in diesem Verlag? Was ist da los in diesem Kopf? Was ist das für ein Chefredaktor? Ich kann es gar nicht glauben, dass man das irgendwie in diesem Jahrhundert noch tun kann, sowas. Und danach sagen kann, das war witzig, das finde ich witzig. Also dann denke ich, meine Güte, was ist das für ein Verlag? Was ist das für eine Zeitschrift, die ja so progressiv ist?
Gut, es war ein Hakenkreuz in 20 Jahren.
Ja, aber nur Haken, eines,
aber Haken, ja, aber nicht, ich finde auch, Hakenkreuze geht nicht.
Nein, das geht
weil
nicht.
Es eine... Das hat eine historisch-politische Konnotation. Das kannst du nicht machen.
Kann man nicht machen.
Das ist idiotisch. Ja. Auf der anderen Seite, weißt du, hat sich diese Frau ja bitterlich darüber beklagt, weil der Chefredakteur zu ihr gesagt hat, obwohl du eine Frau bist, hast du brilliert. Mhm. Ja, da möchte ich dann doch ein bisschen entdramatisieren. Mhm. Also die Frauen im Journalismus, die ich sehr schätze, hätten über so einen Spruch gelacht.
Das ist wahr, das kann sein. Jetzt hast du dann aber auch noch darüber geschrieben, in deiner letzten Kolumne, über die amorösen Affären auf den Redaktionen. Das habe ich interessant gefunden, weil du schreibst da, auf der einen Seite bändeln die Männchen und Weibchen auf den Redaktionen dauernd miteinander an. Und dann zählst du auch noch die Chefredaktoren auf, die irgendwas mit einer Journalistin haben oder umgekehrt. Andererseits fordern sie zwischen Männchen und Weibchen einen Tonfall von geradezu klösterlicher Korrektheit, schreibst du. Wie kann man das erklären? Also auf der einen Seite die amorösen Affären, weil das Ganze ziemlich locker auf einer Redaktion, viel lockerer als irgendeiner Bank oder so, ne? Der Ton und wie man miteinander umgeht. Auf der anderen Seite aber jetzt diese wirklich Forderung nach klösterlicher Korrektheit. Wie kann man das zusammenbringen?
Wir müssen natürlich zwei Ebenen unterscheiden. Die persönliche Ebene und die politische Ebene. Auf der persönlichen Ebene, da hast du recht, waren Redaktionen eigentlich immer ziemlich lockere Gebilde.
Man duzt sich.
Man duzt sich.
Man hat keine Krawatte an.
Ja, man arbeitet zusammen und schreibt zusammen bis tief in die Nacht und anschließend und geht man noch in die Bar und nimmt noch einen Whisky oder ein Glas. Also das fördert natürlich eine gewisse zwischenmenschliche Nähe, die dann auch in Liebesbeziehungen oder
sich äußert
oder Affären ausmünden kann. Auf der anderen Seite haben wir die politische Ebene, die hat aber eigentlich erst seit 2017 so richtig eingehängt, seit die MeToo-Welle angefangen hat. Und hier stoßen wie eine Art zwei Kulturen aufeinander. Die traditionelle, gewohnte Kultur einer etwas libertinären oder libertinageartigen Kultur, wo man nicht alles auf die Goldwaage legt. Und dann schlägt hier quer diese MeToo-Kultur herein, die einen völlig anderen Ansatz hat, die nämlich Verdammnis und Bestrafung der Täter fordert. Da ist eine Bruchstelle, das haben die Redaktionen noch nicht richtig unter einen gemeinsamen Hut gekriegt.
Und was müsste man jetzt tun, um das irgendwie aufzulösen? Heißt es, dass es vorbei ist mit dieser relativ lockeren Atmosphäre? Oder wie sollte man da jetzt als Verlagschef heutzutage vorgehen?
Ich glaube, die Medien haben dieses Problem ja nicht als einzige. Sportclubs haben dieses Problem auch, Kegelclubs haben dieses Problem.
Auch Firmen?
Schauspielhäuser haben dieses Problem. Genau. Hotellerie, sehr das Problem. Ja. Airlines auch.
Ja.
Ich glaube, es ist ein Lernprozess natürlich. Ich warne davor, jetzt den alltäglichen Umgang völlig einem politisch definierten Anstandskatalog zu unterziehen, weil dann wird eine Firmenkultur starr und kalt. Aber man muss natürlich schon in Firmen aufpassen, dass alle diese flapsigen Sprüche, die man vor 20 Jahren noch machen konnte, das ist einfach vorbei,
das ist over. Was ja auch interessant ist, weil wir jetzt bei der lockeren Atmosphäre sind, dass es ja wenig Hierarchie gibt, oder? Und es gibt ja viele Leute, die haben das Gefühl, quasi der Chef befiehlt und die Journalisten machen das, schreiben das dann nachher. Vielfach in der Außenwahrnehmung gibt es viele Leute, die sagen, zum Beispiel zu mir in der Sendung, sie haben jetzt wieder das ausgeführt, was ihr Chef ihnen vorgeschrieben hat. Und das ist so ein bisschen die Außenwahrnehmung, aber du schreibst auch immer wieder, die Journalisten machen eigentlich, was sie wollen. Die Chefs haben eigentlich gar kein großes Durchgriffsrecht, vielleicht schon, aber sie können sich nicht durchsetzen. Ist das immer noch so oder hat sich das geändert?
Ja, ich meine, wir sind beide im Journalismus. Wir wissen auch, dass die Chefposition im Journalismus ist eine sehr, sehr umstrittene Position. Es gibt ja, oder wenn ich früher einen kritischen Artikel über einen Politiker oder über einen Wirtschaftsführer geschrieben habe, was ist passiert? Der Politiker oder der Wirtschaftsführer war beleidigt und er hat den Verleger angerufen. Oder meinetwegen den Chefredaktor. Das Einzige, wenn du willst, dass sich gar nichts ändert, ist die einzige Methode, du musst den Chefredaktor anrufen.
Dann passiert gar nichts.
Ja. Weil der Chefredaktor, der intern sanktionieren will, ist dann bei der gesamten Mannschaft unten durch. Weil man sagt dann, du, hallo, wir haben da so etwas wie in der Pressefreiheit und Meinungsfreiheit auf der Redaktion. Wir lassen uns nicht von einem Chef instrumentalisieren.
Und wie sieht es beim Verleger aus, wenn der Verleger anruft?
Der Verleger sagt dann, ja, ich bin jetzt leider gerade in einer Sitzung.
Ach so, okay. Also so, das sind so die Internas, so muss man sich das vorstellen auf den Redaktionen. Jetzt müssen wir noch über den anderen Skandal, jetzt hatten wir den Sex-Skandal, jetzt hatten wir aber auch noch Corona-Leaks in der letzten Zeit, da müssen wir auch noch darüber sprechen, nämlich die Tatsache offenbar, dass es da eine Standleitung gab zwischen Peter Laune, dem Kommunikationschef von Alain Berset, und Ringier-Chef Mark Walder. Und du hast darüber geschrieben, was mich etwas erstaunt hat. Du hast geschrieben, ich habe auch nach über 40 Jahren in der publizistischen Branche eine solche verklumpte Verfilzung zwischen Medien und Politik nicht für möglich gehalten. Ist da irgendwie der zynische Minister Zimmermann sogar ein bisschen naiv?
Ich glaube, blöderweise muss man wieder differenzieren. Ist im Journalismus nicht mehr so beliebt, aber versuchen wir es mal.
Hier können wir ja, genau, das im Podcast. Klar.
Also gut. In dieser Berset-Walder-Blick-Triangel-Geschichte. Hat Berset etwas falsch gemacht? Nein.
Er schweigt.
Und wenn er gut dargestellt wird in den Ringe-Medien, okay für ihn. Hat Launer, der Kommunikationschef von BRS, etwas falsch gemacht? Nein.
Ja, vielleicht hat er eine Amtsgeheimnisverletzung begangen.
Möglicherweise, ja. Möglicherweise, ja. Aber at the end of the day hat er seinen Job gemacht. Er ist Kommunikations...
Spin-Doktor.
Ja, okay. Hat Mark Walder, der CEO von Ringe, etwas falsch gemacht? Ja. Weil er hat sich instrumentalisieren lassen. Und ich meine, wenn du dich instrumentalisieren lässt, das ist eigentlich die Gegensatzdefinition von dem, was das Publikum von Journalisten erwartet. Das Publikum erwartet von Journalisten genau das Gegenteil, nämlich, dass sie sich nicht von Interessengruppen einspannen
lassen. Aber er ist eben kein Journalist, er ist der CEO.
Er ist ein ehemaliger Journalist.
Ja genau, aber er ist der CEO jetzt und das kann sein, dass es im Interesse des Verlags ist, gute Beziehungen zu einem Bundesrat zu haben. Man könnte sogar sagen, ja, das ist sogar vielleicht gut, weil eben da kommt man auf diese Insider-Infos heran, die der Blick möglicherweise sonst nicht gehabt hätte. Also ist das doch auch gut für seinen Verlag, wo er der Chef ist.
Das ist durchaus ein Argument. Man kann sagen, du, ein Chef, der dir gute Stories liefert.
Umso besser, dann müssen die Journalisten nicht so ran.
Richtig. Weniger gut ist, wenn du nicht weißt, welche Agenda dein Chef verfolgt. Oder Walder hat ja der Blick-Redaktion nie gesagt, woher seine Informationen offenbar stammen. Sondern er hat eher so getan, sagen mir zumindest die Blick-Journalisten, er hat eher so getan, als ob er einen direkten Link zu BRS selber hätte. Weil Walder kann ja nicht gut auf die Blick-Redaktion gehen und sagen, ich habe da von einem kleinen Kommunikationsbeamten habe ich da ein paar Hinweise bekommen, weil das wäre dann nicht stufengerecht.
Also er hat gesagt, ich bekomme es direkt von Herrn BRS.
Nicht gesagt, aber man hat so den Eindruck gehabt.
Da hat sich das durchblicken
lassen. Und dann ist natürlich bei Ringe, warum ist dann bei Ringe die Diskussion so losgegangen? Weil dieser Einzelfall dann mit anderen Fällen verglichen wurde. Ich meine auch Pierin Vinzenz hatte...
Der Reifwesen.
Ja, wurde intern gepusht. Auch ein Daniel Vasella wurde intern gepusht. Ein Urs Rohner von der Credit Suisse wurde intern gepusht. Und dann haben die Blick-Redaktoren natürlich gesagt, Freunde, wir müssen schon aufpassen, dass unser Chef uns nicht plötzlich die Agenda diktiert. Auch wenn er das ganz raffiniert gemacht hat. Mhm.
Aber wenn man jetzt von Ringe spricht, ich kann mich erinnern, weil du an die goldenen Zeiten uns erinnert hast, des Journalismus, da gab es doch die goldenen Zeiten, da hat Frank A. Meyer in eine Suite im Hotel Bellevue logiert, enorme Spesenrechnungen produziert, hat Bundesräte empfangen und hat sich quasi als achten Bundesrat gesehen, der die Bundesräte beeinflusst. Ist das nicht die Tradition? In dieser Tradition steht jetzt auch Mark Walder eigentlich. Wieso auch nicht?
Ja. Also,
das ist doch die Tradition von Ringier.
Es ist nicht nur die Tradition von Ringier. Ringier hat es einfach ein bisschen lustvoller ausgelebt. Es ist richtig, dass Frank A. Meyer ist vermutlich der einflussreichste Politikjournalist der Nachkriegsjahre. Der Mann hat wirklich etwas drauf. Und die Bundesräte haben zum Teil sicher zu Recht auf ihn gehört. Zum Beispiel ein Willi Richard, ein Flavio Gotti, ein Hans Hürlimann, da hatte Frank A. Meyer sicher Einfluss. Aber Frank A. Meyer hat immer mit offenem Visier gespielt. Und das ist ein bisschen...
Das ist der Unterschied.
Das ist ein bisschen die etwas unangenehme Note in dieser BRS-Geschichte, weil das war so eine hintenherum Aktion.
Und wird da jetzt noch irgendetwas dabei herauskommen oder das versandet jetzt einfach, weil schon relativ ruhig geworden um diese Affäre und der Herr BRS hat das auch sehr clever gemacht, er sagt einfach nichts dazu und das ist eigentlich die beste Kommunikationsstrategie, die man haben kann, das versandet dann einfach so.
Ja, gut, BRS muss auch gar nichts sagen, BRS steht ja nicht im Blickpunkt.
Gut, er hat gesagt, er hat von allem nichts gewusst. Hätte er es nicht wissen müssen, was sein Kommunikationschef so treibt? Wäre das nicht die Aufgabe eines Chefs gewesen?
Also ich nehme schon an, er hat es gewusst. Mhm. Nur,
dann hat er aber jetzt
ob du es gewusst hast oder ob du sagst, du hast es gewusst,
ja, ist immer noch
ein großer Unterschied.
Ja, genau. Aber jetzt zum Beispiel Oswald Sieg sagt, der frühere Vizekanzler spricht davon, das ist die größte staatspolitische Krise des Landes. Das ist schon etwas hochgegriffen, oder?
Ja, das ist vollkommen übertrieben. Ich meine, sehen wir die Realität. Es ist doch völlig klar, dass Journalisten, Verlagsleute und Politiker sind in einem engen Austausch.
Man kann eben auch Filz sagen. Einige würden sagen Filz, aber andererseits kommt man so, sonst nicht zu Informationen.
Ja, klar, wie die Engländer sagen, take some, give some. Du kriegst keine Sachen, wenn du nicht auch mal was gibst. Also wenn ich eine Information von einem Politiker kriege und am nächsten Tag haue ich ihn in die Pfanne, dann ist es mit der Information dieses Politikers dann nicht mehr weit her. Das weiß jeder Journalist, das weiß auch jeder Politiker.
Die NZZ hat so relativ nüchtern geschrieben zu dieser ganzen Affäre. Der Verdacht, dass Berse mit Hilfe von Lauenes Indiskretion versucht hat, einen Teil der Medien auf Unterstützungskurs zu bringen, ist bis jetzt nicht erbracht. Also im Prinzip bleibt nicht viel von dieser ganzen Affäre übrig.
Ja, wir sehen natürlich einen klassischen Medienreflex. Ich meine, Journalisten warten nur darauf, Skandal, Skandal, Skandal in die Runde rufen zu können, und dann geht ja die Luft aus diesem Skandalballon normalerweise ziemlich schnell raus. Das wird der Fall sein bei dieser Perse-Geschichte. Es wird auch der Fall sein bei dieser Corona-Leaks-Geschichte. Entschuldigung, es wird auch der Fall sein bei dieser Sex-Skandal-Geschichte sein. Wir Journalisten, das ist auch ihr Job, blasen auf den Ballon. Allerdings, wenn dann die Luft entweicht, ist das Interesse nur noch limitiert.
Das Schöne an Alain Berse ist allerdings, dass er immer wieder neue Skandale produziert. Dann kann man sich wieder neu einstellen. Er ist der Mann der Skandale.
Er ist für die Plattmacher, die die Schlagzeilen produzieren, ist er ein Segen.
Genau. Jetzt haben wir noch einen Gewinner. Du hast noch einen Gewinn aus dieser ganzen Situation genannt. Wir haben über den noch gar nicht gesprochen. Nämlich Blick-Chefredaktor oder Gruppenchefredaktor Christian Dore hast du geschrieben. Der war eigentlich publizistisch Mark Walder unterstellt. Jetzt nach der Affäre ist er Michael Ringier direkt unterstellt. Mark Walder ist da draußen. Und wir wissen, dass sich Michael Ringier wahrscheinlich mehr für Kunst interessiert als für die Blick-Chefredaktion, überhaupt für die Blick-Redaktion. Also Christian Dore ist der große Gewinner des ganzen Skandals.
Ja, Ringier hat eigentlich, nein, eine Vorbemerkung, Michael Ringier interessiert sich sehr für Journalismus, okay, nach wie vor.
Gut.
Ich glaube sogar, der ist, so wie ich ihn kenne, in den letzten 10, 15 Jahren wieder richtig aufgeblüht. Also der hat schon einen, er kommt ja aus dem Journalismus, er war Journalist bei Wirtschaftszeitungen, beim Stern war er auch. Der interessiert sich schon für Journalismus. Und ich glaube, Ringier hat jetzt eigentlich nur das Modell eingeführt, das auf allen Verlagen eigentlich immer üblich war. Du unterstellst den Chefredaktor, der auf der geistigen Ebene arbeitet, unterstellst du dem Verwaltungsratspräsidenten.
Dem Verleger eigentlich.
Dem Verleger. Den Chefredaktor, wie Blickchef Dore, den unterstellst du nicht dem kommerziellen Chef. Weil dann das Risiko, dass kommerzielle Interessen und journalistische Interessen kollidieren oder dass es da Reibungsverluste gibt, das Risiko ist zu hoch. Eigentlich hat Ringen jetzt nur das gemacht, was sie schon vor Jahren hätten machen.
Was vernünftig wäre in der Situation. Du hast auch geschrieben, dass Michael Ringier ein Gentleman ist und eben Mark Walder nicht fallen lässt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Während natürlich Bundespräsident Berse seinen Kommunikationschef Lauener eiskalt fallen ließ. Was sagt uns das über die Persönlichkeiten der beiden?
Man muss das ganz nüchtern sehen. Es geht um Leistungsausweise. Mark Walder hat natürlich für das Haus Ringier einen gewaltigen Leistungsausweis. Also Mark Walder hat als Manager das Haus Ringier von einem etwas verschlafenen, etwas profitschwachen Verlagshaus in ein unglaublich profitables und unglaublich dynamischen Medienkonzern weiterentwickelt. Ich meine, diese Meriten gehen nie verloren. Darum kann man ihn nicht, wenn ihm halt mal ein Ausrutscher passiert, kann man ihm nicht diese ganzen Meriten streichen.
Er ist auch beteiligt am Verlag.
Er noch dazu? Dank seiner hervorragenden Leistung in der Vergangenheit mit 10%, jetzt nicht mehr mit 7% am Verlag beteiligt. Das ist richtig. Lauener hingegen hat eigentlich keinen Leistungsausweis, außer dass er Berse gut vermarktet hat.
Das ist ja auch schon ein Leistungsausweis.
Ja.
Gerade während der Corona-Zeit, wenn man seinen Chef hat, ist immer noch sehr populär. Und die neuesten Umfragen zeigen sogar, die Popularität von Bärs hat überhaupt nichts eingebüßt. Also das ist ja auch eine Leistung, weil wenn man die anderen Bundesräte ansieht, die sind nicht so gut platziert, populär, gut. In der Popularität.
Einverstanden. Was ich meine ist, du hast gesagt, machen wir den Vergleich. Mhm. Was ich meine ist, ohne Walder wäre Ringe in einem schlechteren Zustand. Ohne Launer wäre der Bundesrat nicht in einem schlechteren
das
Zustand.
Das ist wahrscheinlich richtig. Das kann man so sehen. Vielleicht noch ein Wort zu der Zukunft der Medien. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Es gab ja auch immer wieder jetzt die Versuche, dass der Staat die Medien unterstützen müsse, weil die Medien in der Krise sind. Du warst da immer sehr stark dagegen. Du hast ja gesagt, die Medienhäuser verdienen sich dumm und dämlich. Weshalb sollte man denen auch noch irgendwelche Subventionen geben, die sie ja zum Teil jetzt schon haben? Ja, wie geht es denn weiter mit dem Journalismus und dem Verlagswesen in der Schweiz?
Ich meine, wir haben in der Schweiz eine etwas spezielle Situation. Wir haben eine sehr kartellisierte und wettbewerbsschwache Medienindustrie. Eigentlich haben wir nur noch 4 große Verlage. Ringe, TX Group, CH Media und die NZZ Gruppe. Die untereinander, zu allem Elend, auch noch sehr stark geschäftlich verflochten sind. Das heißt, alle 4 verdienen Geld wie Heu. Warum soll man die unterstützen? Denen geht es besser als vor 20 Jahren. Da gibt es keinen Grund, staatliche Mittel einzusetzen. Natürlich möchten die Politiker, vor allem die linken Politiker, staatliche Mittel einsetzen, weil sie sich dadurch eine gewisse Kontrollfunktion über die Medien versprechen. Wo man sicher darüber diskutieren kann, ist Medien in strukturschwachen Regionen, kleinere Regionalmedien, dass man da unter Umständen eine gewisse Unterstützung gibt.
Und was heißt das jetzt für die SRG? Ja. Welche Rolle spielt die jetzt noch in diesem Konzept oder in dieser Medienlandschaft?
Wir können über 2 Dinge reden, über die Finanzen der SRG oder über ihre Rolle im publizistischen Konzert. Ihre Rolle im publizistischen Konzert ist insofern interessant, die SRG ist so etwas wie der Blitzableiter. Wenn Journalisten kritisch über andere Medien schreiben, dann ist die SRG immer wunderbar der primäre Haut in Lukas. Also wenn die irgendwelche Finanzprobleme haben, was die Verlagshäuser auch haben, puff, auf die SRG los. Wenn bei der SRG mal eine Sendung misslingt, was bei den Artikeln der Verlagshäuser auch dauernd passiert, puff, auf die SRG los. Die SRG, so als Staatskoloss, ist so etwas wie der Schuhabstreifer für die freien Medien.
Aber ich frage mich immer, warum? Weil die Großen der Branche, das sind doch heute die Googles, die Facebooks dieser Welt und nicht die SRG. Also da arbeiten sie sich an der SRG ab, während die Welt schon längst woanders ist. Das finde ich immer so spannend. Ja, das ist so provinziell.
Ja, aber die Googles und die Facebook
die verdienen doch das große Geld mit dem Schweizer Markt.
Die produzieren keine eigenen Inhalte. Oder wir sind natürlich in einer Journalistik.
Sie fressen die Inhalte der anderen Medien zum Beispiel. Das ist ja oft der Vorwurf.
Ja, aber sie sind nicht Inhaltsproduzenten.
Das stimmt.
Und die journalistische Diskussion dreht sich natürlich um die Inhalte.
Ja.
Und wenn die SRG wieder einen völlig missratenen Beitrag über die Beschaffung eines Kampfjets liefert, ist das ein inhaltliches Problem.
Ja, genau. Aber es gibt ja auch noch das Finanzielle, was die Verleger natürlich auch interessiert. Die Verleger vor allem. Und da habe ich immer das Gefühl, es geht finanziell immer gegen die SRG, man will die einschränken und so, und hat das Gefühl, man profitiert selber davon. Dabei ist die Welt längst an einem anderen Ort, finanziell gesehen.
Ja, jetzt muss ich dir, du als alter SRG-Hase, jetzt musst du doch ein bisschen
nicht auf. Nur, ich war 20 Jahre in den privaten Medien, von daher kann ich das schon.
Okay, bist du halbwegs entschuldigt?
Nur halbwegs.
Ja, nur halbwegs. Nein, du darfst natürlich eines nicht vergessen. Das Finanzierungsmodell der SRG hat natürlich schon gewisse Schlagseiten. Oder die SRG wird letztlich durch Steuergelder finanziert. Es ist eine sehr spezielle Steuer, weil es ist die einzige Steuer der Schweiz, bei der alle Leute gleich viel zahlen müssen, ob reich oder ob arm. Dadurch ist sie natürlich extrem solid finanziert und sie kann mit diesem Geld natürlich die privaten Verlagshäuser unter Druck setzen. Weißt du, dafür habe ich schon ein gewisses Verständnis, wenn mir private Verleger sagen, schau, wir versuchen verzweifelt im Internet ein Geschäftsmodell zu finden und wir versuchen verzweifelt im Internet Geld zu verdienen.
Nachdem sie aber vorher ihr eigenes Modell zerstört haben, nämlich alles gratis ins Internet gestellt haben, oder? Muss man auch sagen.
Gut, dennoch. Und dann sagen sie, schau, und dann kommt die SRG mit Dutzenden von Millionen an Steuergeldern und haut Gratisangebote im Internet raus. Noch und noch und noch. Wie sollen wir im Internet mit unseren bezahlten Angeboten Geld verdienen, wenn die SRG hier gratis reinhaut, und zwar in einem Ausmaß, mit dem wir nicht einmal richtig mithalten können? Das sind schon Probleme, die man schon als Schieffinanzierung betrachtet.
Müssen wir nächstens dann Nathalie Wapple hier einladen in den Podcast, genau, da können wir darüber diskutieren. Genau. Wir kommen schon fast ans Ende und am Schluss noch 5 Sätze zum Ergänzen. Die beste Zeitung im Land ist?
Die NZZ.
Die NZZ. Der Schweizer Journalismus ist heute im Vergleich zu früher?
Gleichförmiger geworden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Alain Berset in einem Jahr noch im Amt ist, ist?
5%.
5%. Die Gebührenhalbierungsinitiative gegen die SRG wird?
Abgelehnt.
Abgelehnt. Du warst ja auch mal Chefredakteur einer Sonntagszeitung, der Sonntagszeitung. Wenn ich jetzt am Sonntag mich entscheiden muss zwischen der NZZ am Sonntag, der Sonntagszeitung und dem Sonntagsblick, dann wähle ich?
Alte Liebe, die Sonntagszeitung.
Das ist schön. Die Sonntagszeitung über alles. Vielen Dank, Kurt Zimmermann, für dieses Gespräch. Ja, man findet all diese Gespräche des Consumcast auf communicationsummit.ch und auch überall dort, wo es Audio- oder Videopodcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Apple oder auch YouTube. Wir melden uns dann wieder in 2 Monaten. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis dann, eine gute Zeit.